Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
Es gibt Menschen im Leben, die wollen wir nicht missen. Die geben Halt und können uns auch mal eine Richtung aufzeigen. So ist das auch bei Jennifer und ihrer Oma.
Das war einfach wie meine zweite Mama. Die hat nie interessiert, was andere gesagt haben. Ja, dann lasse doch. Jenny, du musst gucken, dass du vor deiner eigenen Haustür kehrst und dass bei dir zu Hause alles richtig läuft. Was die anderen Leute sagen, das muss dir egal sein. Da lebst du ruhiger.
Jennifer erzählt von ihrer Oma und Helena Weise, du kennst Jennifer. Was haben die beiden denn für eine Beziehung?
Jennifer wird quasi bei ihrer Oma groß. Sie verbringt als Kind super viel Zeit bei ihr, ist an den Wochenenden da, nach der Schule. Mhm. Sie hat es auch nicht weit zu ihr. Uschi, also so heißt ihre Oma, wohnt nur ein Dorf weiter auf dem Land in Brandenburg.
Und zieht das denn Jennifer so durch, wie ihre Oma ihr das rät?
Ja, sie ist mit ihren 27 Jahren auch voll die Macherin und ziemlich tough. Sie geht zur Freiwilligen Feuerwehr, ist super gut in ihrem Job beim Kundenservice eines Versandhandels. Aber sie ist auch ein Mensch, der Sicherheit mag und es gern allen recht macht. Sie denkt zum Beispiel schon lange darüber nach, bei ihrem aktuellen Job zu kündigen, aber traut sich nicht so richtig, weil sie und ihr Mann eine kleine Tochter haben und noch ihr Haus abbezahlen müssen. Aber auch da macht Uschi klare Ansagen.
Du bist noch so jung, du kannst noch so viel machen, du kannst eine neue Lehre machen, du kannst machen, was du willst. Nur weil du jetzt eine Familie und ein Haus hast, heißt das nicht, dass du da hängen bleiben musst.
Okay. Also in Sachen eigenes Ding durchziehen, ist Uschi Vorbild.
Auf jeden Fall.
Mein oh Gott, was haben wir denn da, Heide?
Das muss ich dir mal in diesem Etui zeigen.
Ja. An einem Mittwochnachmittag im September 2020, da ist Jennifer wieder mal bei ihrer Oma. Zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter Emilia. Die hat sie gerade von der Kita abgeholt. Sie sitzen im Wohnzimmer bei Uschi zu Hause.
Also Emilia spielt auf dem Teppich mit altem Spielzeug von mir und meinem Cousin Lukas und Marc, meinem Bruder. Und ich unterhalte mich mit meiner Oma und meine Oma hört mir teilweise nicht zu, weil sie Emilia beobachtet und es ist eine schöne Atmosphäre.
Uschi ist da 71 Jahre alt. Sie sitzt in ihrem grünen Fernsehsessel auf dem Schaffell, wie immer, Jennifer am Esstisch. An den Wänden im Wohnzimmer hängen ganz viele Fotos von ihren Kindern und Enkeln. Und die beiden unterhalten sich.
Über den Kindergarten, über Emilia, über die Arbeit, über den Haushalt, den ich nicht gebacken kriege. Wo sie mir immer Mut gemacht hat, irgendwann lernst du das. Ich habe immer zu ihr gesagt, ja wann denn? Aber die Frage konnte sie mir auch nicht beantworten.
Irgendwie süß, dieses Oma, hilf mir, kann ich gut nachvollziehen. Es ist also ein normaler Besuch, wie sonst auch.
Ja, Jennifer hat es ein bisschen eilig. Sie will gleich nach Hause, um Abendessen zu machen. Eigentlich will sie nur kurz nachsehen, ob es ihrer Oma gut geht.
Was hat denn ihre Oma?
Sie hat immer mal wieder Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in letzter Zeit. Sie will damit nicht zum Arzt und auch sonst niemanden groß belasten. Aber Jennifer hat ihr geraten, es mal mit einem Hausmittel zu versuchen, und zwar Backflaum mit heißem Wasser aufzugießen und zu trinken.
Das hat meine Kinderärztin mir mal empfohlen für Emilia und das hatte sie ausprobiert und hat gesagt, das hat ein bisschen geholfen.
Nach einer Stunde oder so müssen Jennifer und Emilia dann los nach Hause. Sie stehen auf, gehen aus dem Wohnzimmer raus und zur Tür, ziehen ihre Schuhe an. Das Licht im Flur ist aus. Ihre Oma kommt noch mit an die Tür.
Also wir verabschieden uns, haben uns gedrückt und geküsst. Und ich hatte Emilia auf dem Arm und meine Oma stand angelehnt an der Gefriertruhe im Flur. Und hat mir noch ein Küsschen zugeworfen.
Über Ernährung diskutieren sollen. Theresa war schon mal dabei. Danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Einen Tag später ist Jennifer gerade auf dem Rückweg vom Baumarkt.
Meine Mutter hat mich angerufen und mir gesagt, dass meine Oma ins Krankenhaus gekommen ist.
Uschi hatte nachts, ein paar Stunden nachdem Jennifer sich von ihr verabschiedet hatte, plötzlich ganz starke Bauchschmerzen. Sie hat dann selbst den Notarzt gerufen und ist ins Krankenhaus gekommen. Sie muss sofort operiert werden. Verdacht auf Darmverschluss.
Der Arzt hat ihr gesagt, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir mussten ein Stück vom Darm entfernen. Sie haben ihren künstlichen Darmausgang gelegt. Sie ist jetzt auf der Wachstation.
aber wir haben bei der OP Metastasen im gesamten Bauchraum entdeckt.
Okay, das heißt die Bauchschmerzen. Uschi hatte Krebs.
Uschi hat Darmkrebs, ja. Und zwar schon im Endstadium.
Und also hatte sie da nicht ganz starke Schmerzen? Ich weiß, sie ist ja nicht gegangen. Also hat sie das wirklich nicht gewusst, bemerkt?
Ja, sie hatte Schmerzen und sie hat Jennifer das ja auch erzählt. Aber dass es so ernst ist, das hat eben einfach niemand gedacht. Und ich glaube, sie selbst wahrscheinlich auch nicht. Oder sie wollte ihre Familie damit nicht belasten. Und am Sonntag, also 3 Tage später, klingelt wieder das Telefon. Uschi liegt im Sterben.
Und dann habe ich gesagt, ich fahre da jetzt hin.
Vor dem Krankenhaus trifft Jennifer ihre Mutter.
Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will jetzt hoch, ich will da rein. Und dann hat sie gesagt, Oma ist nicht mehr wach und sie möchte das nicht und ich soll das bitte akzeptieren.
Ich habe es nicht gemacht. Ich habe wieder mal nicht auf mein Gefühl gehört, sondern auf meinen Verstand.
Jennifer fährt nach Hause. Ihr Onkel und ihr Bruder bleiben im Krankenhaus. Kurz nach Mittag sieht sie, wie ihr Bruder und ihr Onkel die Einfahrt hochkommen.
Dann weiß ich nur noch, wie ich in den Armen von meinem Onkel und meinem Bruder zusammengesackt bin.
Mit 71 Jahren ist Uschi an diesem Sonntag gestorben. Nachdem sich die Familie getroffen hat, fährt Jennifer zurück ins Krankenhaus.
Ich habe aber immer nur gedacht, du bist nicht mehr da. Was soll ich dir jetzt erzählen? Also, ich konnte da nicht sprechen. Ich habe ihre Hand gehalten, ich habe ihre Hand gestreichelt, ich habe ihr Gesicht gestreichelt. Warum wolltest du mich nicht mehr sehen? Warum?
Oh Gott, da bricht einem wirklich so ein bisschen das Herz. Also, an einem Tag ist alles gut, die spielen da, quatschen und dann ist ein paar Tage später Uschi wirklich tot. Da muss man erstmal hinterherkommen, ist ein richtiger Schock.
Ja, für Jennifer fühlen sich diese Tage an wie ein Tunnel ohne Licht am Ende. Also sie steht wirklich unter Schock.
Oma Uschi war ja auch eine der Bezugspersonen.
Absolut, ja. Aber Jennifer ist auch jetzt erstmal abgelenkt, weil es so wahnsinnig viel zu tun gibt.
Mein Glück.
Ja, mit ihrer Familie plant sie die Trauerfeier. Sie suchen eine Urne und Blumen aus, sprechen mit der Trauerrednerin, alles, was man so machen muss. Zwischen Uschis Tod und der Trauerfeier vergehen so 2 Wochen.
Ich habe Angst vor dem, was mich erwartet.
Es ist der 4. Oktober 2020, der Tag der Beerdigung.
Ob ich dem standhalten kann, ob ich das überstehe, ohne dass ich zusammenbreche. Alles ist irgendwie gedämpft. Man hat das Gefühl, keine Luft zu bekommen.
Die Trauerfeier ist vormittags.
Morgens aufstehen, soweit es geht, frühstücken, duschen gehen, anziehen und los.
Sie treffen sich bei Oma Uschi zu Hause und gehen dann gemeinsam über den Dorfplatz zum Friedhof, wo die anderen Gäste bereits warten. Es sind zwischen 50 und 70 Leute da.
Aber in dem Moment, als wir vorm Haus standen und schon die ganzen Leute gesehen haben, habe ich irgendwie gedacht, Oma würde sich freuen, dass so viele gekommen sind.
Gerade erst wurden die Corona-Beschränkungen so weit aufgehoben, dass sich wieder größere Gruppen versammeln dürfen. Jennifer und ihre Familie gehen in die Kirche. Sie ist klein und sehr hell. Sie verneigen sich vor der geschmückten Urne. Daneben das Herzgesteck aus Orchideen, das sie haben machen lassen. Überall brennen Kerzen und es läuft Musik.
Man steht dann da vorne vor der Urne und versucht, das zu realisieren. Versucht, Abschied zu nehmen oder ihr nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Aber irgendwie kommt nichts bei rum. Also es ist alles wunderschön, aber ich fühle mich verloren und alleingelassen.
Sie setzt sich und wartet, bis sich alle hingesetzt haben und die Trauerfeier losgeht. Die Trauerrednerin geht nach vorne ans Pult.
Ich denke in dem Moment, wo das erste Lied spielt, hoffentlich ist das schnell vorbei und man hat das schnell hinter sich.
Die Trauerrednerin erzählt, wie Uschi in Jatzke groß wird, mit 18 heiratet und mit ihrem Mann Jürgen 3 Kinder bekommt. Sie erzählt, wie Uschi 4 Tage die Woche für die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft arbeitet und dann noch 2 Tage mit dem Fahrrad die Post austrägt, neben Kindern und Haushalt. Und sie erzählt, wie sehr Uschi ihre 5 Enkel liebt. Vor allem Jennifer, mit der sie so gerne Plätzchen backt.
Und jetzt sitze ich da vor der Urne und muss lachen über Sachen, die, also mit Tränen der Trauer in den Augen, muss ich lachen über Sachen, die die Trauerrednerin erzählt, ja, die wir ihr erzählt haben im Trauergespräch, weil man in dem Moment an diese Sachen gar nicht mehr gedacht hat, weil man vor lauter Schmerz das Gute nicht mehr gesehen hat. Nie im Leben hätte ich gedacht, auch nicht, als ich vor der Urne stand, ich kann mich jetzt verabschieden. Und ich kann das loslassen oder anfangen loszulassen.
Das letzte Lied, Vielen Dank, Mutter, von den Amigos, wird gespielt. Die Tür geht auf, der Urnenträger kommt rein und geht mit der Urne durch die ersten Reihen Richtung Grab.
Und in diesem Moment, als die Urne gesenkt wurde, habe ich gedacht, jetzt hat sie es geschafft. Keine langen Umherreisen mehr, sie ist wieder zu Hause. Man kann quasi von ihrer Haustür dahin spucken, wo sie jetzt liegt. Und man hat sich einfach wieder ganz gefühlt.
Jennifer tritt nach vorne, wirft Blütenblätter und Sand auf die Urne.
Da habe ich auch Angst gehabt, dass ich am Grab zusammenbreche, aber die Trauerrede hat mir so viel Kraft gegeben und hat mich so viel Dankbarkeit spüren lassen, dass ich das dann als eine Erlösung empfand.
Die Rede hilft Jennifer total dabei, sich von ihrer Oma zu verabschieden. Und sie hat eine Idee. Die hatte sie zum ersten Mal schon beim Bestatter, als sie die Beerdigung vorbereiten.
Das musst du dir mal angucken. Also das ist ja eine Marktlücke. So, da hat das schon bei mir im Kopf gerattert.
Jennifer will Trauerrednerin werden.
Nimmst du das jetzt in Angriff? Ist das nur eine Schnapsidee, nur eine Kurzschlussreaktion? Willst du das jetzt nur, weil du traurig bist? Willst du das wirklich, wirklich? Weil es gab auch schon Ideen von mir... Ja, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, wie blöd bist du eigentlich? Das war dann sowas wie einen Motorradführerschein machen, aber schon mal das Motorrad kaufen. Und im Endeffekt ist doch nichts geworden.
Jennifer hat eine Lehre gemacht und arbeitet in einer hohen Position bei dem Versandhändler. So wie jetzt hat sie lange nicht mehr an sich gezweifelt.
Ganz oben auf der Liste stand, du bist zu jung. Es gibt keine jungen Leute, die das hier in der Gegend machen. Du wirst nicht akzeptiert.
Gleichzeitig wird sie in ihrem alten Job immer unzufriedener.
Wenn ich die Probleme der Kunden höre, habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mir alle mal kreuzweise, aber so was von. Dieses, meine Couch kommt zu spät oder der Hermesfahrer hat nicht geklingelt, der hat dann einfach vor eine Tür gelegt. Ich konnte da null Empathie oder Verständnis für aufbringen, für diese Probleme. Das hat mich richtig wütend gemacht.
Sie hat schon lange darüber nachgedacht, zu kündigen. Aber immer gab es gute Gründe, die dagegen sprechen. Das Kind, das Haus. Jennifer denkt daran, was ihre Oma zu ihr gesagt hat, als sie über ihren Berufsweg sprachen.
Du bist noch so jung, du kannst noch so viel machen. Du kannst eine neue Lehre machen. Du kannst machen, was du willst. Nur weil du jetzt eine Familie und ein Haus hast, heißt das nicht, dass du da hängen bleiben musst.
Im Dezember 2020 sitzt Jennifer vor ihrem Laptop. Sie guckt sich die Website einer Agentur in Hannover an. Freie RednerInnen, das erwartet dich. 7 Tage Input, 4 ReferentInnen, du lernst das freie Reden, steht da.
Ich habe halt immer gesehen, ja, sind noch Plätze frei. Und als ich dann im Dezember geguckt habe, war nur noch ein Platz frei. Und da habe ich gedacht, so, entweder jetzt oder gar nicht.
Sie steht von der Couch auf und geht in die Garage, wo ihr Mann gerade seinen selbstgefangenen Fisch räuchert.
Ich glaube, er hat mir schon angesehen, dass ich irgendwas will, weil er hat dann gleich gefragt, na, was ist los? Ich kam auch nur in Longsleeve und mit meinen Gartenlatschen, es war nicht super warm.
Sie hat ihm gegenüber schon einmal flüchtig erwähnt, dass sie mit dem Gedanken spielt, Trauerreden zu halten. Aber so konkret wie jetzt war es noch nie.
Und dann habe ich ihm das kurz erklärt. Ich habe mich ja da schlau gemacht und ich würde das gern machen. Ich würde gern Trauerrednerin werden und habe ihm das so erklärt. Und da ist nur noch ein Ausbildungsplatz frei für nächstes Jahr. Das wäre dann im Februar und würde eine Woche gehen.
Jetzt ist es raus. Jennifers Mann Erik legt den Fisch beiseite und dreht sich zu ihr um. Er hört zu. Jennifer hat sich alles ganz genau überlegt.
Dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, für die Woche, wo ich dann da bin, ja, seine Stunden einzukürzen, sodass er morgens Emilia in den Kindergarten bringen kann und sie auch wieder abholen kann. Und ich würde dann Urlaub nehmen und das in meinem Urlaub, diese Fortbildung machen.
Und ich habe gedacht, er sagt zu mir, du bist doch, warum? Was ist denn das schon wieder für eine Normal? Überleg dir das doch. Können wir nicht heute Abend darüber sprechen? Sowas habe ich gerechnet. Aber er hat einfach gesagt, ja, mach doch.
Dann habe ich gesagt, echt jetzt? Und er hat gesagt, ja, wenn du denkst, das ist das Richtige, dann mach das. Dann habe ich mich auf meinen Gummilatschen umgedreht und habe mich für diesen Kurs angemeldet. In der Ausbildung haben wir immer wieder gesagt bekommen und gelernt, dass wir so, wie wir sind, genug sind und dass wir gut so sind. Und das hat mir irgendwie alles gegeben, was ich brauchte.
Wieder zu Hause fängt sie an, sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Ein paar Wochen später geht Jennifer dann endlich den großen Schritt.
Oh Gott, war das schön.
Jennifer kündigt ihren alten Job im Kundenservice.
Ich habe hier den letzten Tag gearbeitet, habe den PC runtergefahren, habe sofort alles zusammengepackt in mein Auto und ab nach Neubrandenburg das Zeug abgeben. Ich wollte das nicht mehr sehen und nichts mehr damit zu tun haben.
Sie sucht sich für die Zwischenzeit einen Job in der Verwaltung von einem Pflegedienst.
Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich warte, bis die Visitenkarten fertig sind. Ich warte, bis meine Website fertig ist, bis ich das fertig habe. Ich warte, und dann habe ich Flyer machen lassen. Als ich das alles zusammen hatte, als alles fertig war, ja, dieses Wochenende fahre ich die Bestatter ab und stelle mich vor. Dann ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Dann habe ich gesagt, ach nee, ich habe nicht den Mut. Ich mache das nächstes Wochenende. Und so hat sich das dann gezogen und gezogen.
Im März 2022 klingelt Jennifers Telefon. Ihre Ausbildung ist jetzt schon ein Jahr her. Sie nimmt ab. Am anderen Ende ist eine Person, die sie auf ihre Website anspricht. Ihre Website als Trauerrednerin. Sie wollen Jennifer engagieren.
Da habe ich dann gedacht, so jetzt geht's los.
Am 30. März um 13 Uhr ist es soweit. Jennifers erste Trauerrede. Sie kommt direkt vom Pflegedienst zum Friedhof in Neubrandenburg.
Ich bin da auf dem Friedhof angekommen und war natürlich total aufgeregt von meiner ersten Rede.
Sie spielt das erste Lied.
Also das Lied ist eigentlich gar nicht so lang, aber man guckt irgendwie alle 10 Sekunden auf die Zeit und denkt, oh Gott, so lange noch? Also wirklich, das ist totales Chaos gewesen in meinem Kopf. Ich habe das Gefühl gehabt, das Karussell dreht sich immer, immer schneller. Also mit jedem Mal, wo ich auf die Uhr geguckt habe, also auf die Laufzeit von dem Lied, habe ich gedacht, ich explodiere gleich.
Aber es läuft wie von selbst. Die Trauergäste weinen, lachen. Es ist genau so, wie Jennifer es sich vorgestellt hat.
Ich habe mich so gut gefühlt auf dem Weg zum Auto. Wenn mir da jemand begegnet wäre, der hätte gedacht, was stimmt denn mit der Frau nicht? Warum freut die sich denn hier so auf dem Friedhof? Wie kann man hier so glücklich rumlaufen? Und dann bin ich im Auto angekommen und hab dann die Musik aufgedreht und ja, ich war einfach nur glücklich. Darüber, dass das so gut gelaufen ist für mich, darüber, dass die Angehörigen zufrieden sind und vor allem auch glücklich darüber, endlich das gefunden zu haben, was ich gesucht habe. Das ist es jetzt einfach. Das ist genau das, wofür du eigentlich auf dieser Welt bist.
Respekt, ey. Erst macht sie sich selbstständig und dann legt sie noch so einen prima Start hin. Bestärkt sie das denn in ihrer Entscheidung?
Ja, also sie fährt dann direkt zu einem Bestattungshaus und bewirbt sich. Und das ist übrigens das gleiche Haus, das sich auch um die Beerdigung ihrer eigenen Oma gekümmert hat. Aber wo sie sich bisher nie getraut hat, sich vorzustellen.
Das verstehe ich total. Ist ja auch eine richtige Hürde. Und was dann emotional nochmal hochkommt, was wird daraus?
Ja, ein paar Tage später wird sie nicht nur als freie Rednerin engagiert, sondern bekommt direkt auch einen Teilzeitjob angeboten.
Es läuft.
So hat sie die finanzielle Sicherheit und kann nebenbei freie Reden halten.
Und kommen die nächsten Reden dann auch so gut an?
Ja, also wirklich jedes Mal, wenn sich Jennifer nach der Rede ins Auto setzt, macht sie erstmal laut Musik an und singt mit. Und über ihrem Schreibtisch an so einer Pinnwand sammeln sich Dankeskarten.
Das ist wirklich eine schöne Erfahrung, wenn man auch weiß, dass man Menschen sowas mitgeben kann.
Mhm.
Wir haben jetzt ein bisschen über den Job geredet, aber eigentlich gibt es ja noch dieses große Thema Verlust in Jennifers Leben. Hat sie denn den Tod ihrer Oma verarbeiten können?
Also es geht ihr immer noch schlecht und sie denkt jeden Tag an ihre Oma. Sie kann kaum zu ihrem Grab gehen, weil es sie so auffühlt. Und dann ist da diese Sache mit der Schneekugel, die Uschi ihr mal zu Weihnachten geschenkt hat.
Und die ist meiner Tochter letztes Jahr runtergefallen. Und die ist jetzt kaputt. Da hatte ich einen völligen Nervenzusammenbruch. Und jetzt steht diese Schneekugel ohne Schnee und ohne Kugel, also nur noch das Unterteil, auf meinem Küchenschrank und ich schmeiß das nicht weg.
Sie klammert sich an alles, was sie noch von ihrer Oma hat. Sie hofft jede Nacht, dass sie von ihr träumt, um ihr noch einmal nah zu sein. Aber es klappt nie.
Die wird auch jetzt sagen, sag mal, was hast du eigentlich? Komm doch mal langsam darüber hinweg. Na, aber das geht nicht. Ich hab's halt so immer noch nicht akzeptiert. Ja, ich glaube, ich habe Angst loszulassen.
Das war ja aber auch alles so plötzlich. Und ich stelle es mir auch so anstrengend vor, wenn man die ganze Zeit umgeben ist vom Thema Verlust und aber selber noch mit seiner Trauer gar nicht hinterherkommt und das alles noch nicht so richtig verarbeitet hat.
Total, ja. Es ist Juli 2022. Jennifers Oma ist vor 2 Jahren gestorben. Jennifer hat eine Rede für eine Frau, die mit etwa 70 Jahren sehr plötzlich an Krebs gestorben ist.
Ich habe schon während des Schreibens der Rede gemerkt, da gibt es ein paar Parallelen. Sie hat 2 Enkelsöhne, die sie abgöttisch geliebt haben und für die sie auch immer da war.
Jennifer fühlt sich gut vorbereitet und entspannt.
Als ich dann bei der Kirche angekommen bin und so langsam die Leute eingetrudelt sind, wurde ich immer nervöser, weil es waren super viele Trauergäste. Also die Kirche war übervoll.
Schon während sie an ihr Pult geht, um die Trauerfeier zu eröffnen, lässt sie ihren Blick durch die Reihen schweifen. Sieht die Familie, die Enkel. Und je länger sie spricht, desto mehr kämpfen sie mit den Tränen.
Ich habe diesen jungen Mann so leiden sehen und ich habe das total gefühlt. Der hat seine Oma genauso abgöttisch geliebt wie ich.
Und plötzlich kommt da dieser Gedanke. Denen geht's wie dir.
Auch während dann das zweite Lied gespielt wurde, ich habe mich gefühlt, als würde ich da sitzen. Ich habe gedacht, was ist denn nun los? Das kann jetzt nicht passieren vor so vielen Leuten. Du kannst jetzt hier nicht losheulen und die Fassung verlieren.
Sie versucht, sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen.
Was stimmt denn jetzt nicht mit dir? Also, nee, hier geht's nicht um dich. Und ich führe mir das vor Augen. Also, in diesem Moment geht es um die Verstorbene und um die Angehörigen, die jetzt trauern, denen ich darüber hinweghelfen möchte. Und es geht nicht um mich. Und das habe ich mir vor Augen führen müssen.
Sie ermahnt sich, versucht, sich auf die Rede zu konzentrieren.
Das kam mir vor wie in Zeitlupe. Also es läuft alles fließend, nur in meinem Kopf ist irgendwie Struggle.
Sie fängt sich wieder. Der Moment geht vorbei.
Puh, eine Ausnahmesituation. Alle Augen sind auf dich gerichtet und dann ist es auch immer noch so still. Ich stelle mir das so schwierig vor, selbst noch zu trauern und gleichzeitig andere in ihrer Trauer zu erleben.
Ja, und das ist Jennifer an diesem Tag auch bewusst geworden. Oft ist es aber auch genau umgekehrt. Dann hilft ihr die Arbeit, über den Verlust hinwegzukommen.
Sich mit den Leuten hinzusetzen, über den Menschen sprechen, den man verloren hat, die Stütze zu sein und nicht immer nur die, die gestützt werden muss. Und halt zu sehen, dass man genau die Gefühle, die einem selber so viel Kraft gegeben haben, dass man die auch bei anderen auslösen kann.
Sehr stark.
Und dabei muss ihre eigene Trauer gar nicht immer tabu sein. Im Gegenteil, sie hilft ihr manchmal auch in den Gesprächen. Und vor allem dann, wenn die Angehörigen skeptisch sind, eine so junge Frau vor sich sitzen zu haben. Und das war ihre größte Sorge. Es geht um eine Trauerfeier für eine Frau. Jennifer sitzt im Wintergarten der Tochter der Verstorbenen. Der Sohn und die beiden Schwestern sind auch da. Sie sprechen über das Leben der Toten, über Verlust und Trauer.
Und die eine Schwester, ja, hat eine ziemlich so ablehnende Haltung mir gegenüber. Sie ist sehr zurückhaltend, gibt kurze und knappe Antworten. Sie war nett, aber ich habe halt gespürt, dass sie mir das nicht so ganz zutraut.
Nach dem Gespräch gehen sie ins Wohnzimmer, um Musik für die Feier auszusuchen.
Zum Ende hin habe ich dann, oder sage ich dann, dass ich das gut nachempfinden kann, wie sie sich fühlen. Und dann ist sie ein bisschen aus ihrer Haut gefahren und meinte zu mir, dass ich das nicht beurteilen kann, dass ich das nicht wüsste, wie sich das anfühlt.
Jennifer hält gegen.
Ich sage, doch, das kann ich sehr wohl, denn genau so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe jemanden ganz Besonderen für mich verloren. Aber ich habe gemerkt, sie bleibt skeptisch und erwartet auf jeden Fall nicht zu viel von der Trauerrede.
Am Tag der Bestattung, nach der Trauerrede, kommt die Frau noch einmal auf Jennifer zu.
Sie hat mir noch mal gesagt und hat auch damit meine Vermutung bestätigt, so eine junge Frau, sie hätte nicht gedacht, dass ich das so gut mache, dass ich das so gut rüberbringen kann. Und ja, das hat mich natürlich total stolz gemacht und ich habe mich gefreut. Und durch den Verlust, den ich selbst erlitten habe, kann ich einfach mich besser in die Leute reinversetzen.
Jennifer musste sich ja erstmal beweisen in ihrem neuen Job, aber sie hat es geschafft und ihre Trauer vielleicht auch ein Stück weit genutzt, um anderen jetzt zu helfen. Helena Weise, danke, dass du uns die Geschichte von Jennifer erzählt hast.
Sehr gerne.
Das Team um diese 100 sind Taina Grünzig, Julia Roche, Niloufar Erhami in der Redaktion und in der Technik diesmal Uwe Bräunig. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.